Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, es wurde gerade in einem Gebet eigentlich schon das ganze heutige Thema vorweggenommen oder vorvertieft oder wie auch immer. Und das ist gut. Das Wort Gottes, wenn wir sozusagen schon länger im Glauben an Jesus stehen, ist ja wahrscheinlich nicht so umwerfend neu manchmal, sondern es gibt auch Dinge, wo wir sagen, ja, das ist etwas, das kennen wir. Aber es ist wichtig, dass wir es wieder gesagt bekommen und dass wir darin bestärkt werden, in dem, was wir glauben und was uns Gott in seinem Wort auch schon gezeigt hat. Und auch der Epheserbrief, mit dem wir uns gerade beschäftigen, ist vielleicht für den einen oder anderen hier nicht so neu, dass er oder sie ihn noch nie gesehen hat. Und doch ist es gut, auch darauf zu hören, was die Botschaft des Epheserbriefs für uns auch heute ist. Und wir hatten es gesehen im ersten Kapitel des Epheserbriefs, da wurden wir ausgerichtet, ganz ausgerichtet auf den dreieinen Gott. Und der Epheserbrief macht das mit einem mitreißenden Lobpreis. Wenn der Epheserbrief an Gott denkt, dann kann er nicht still sitzen bleiben, in sich gekehrt, sondern dann sprudelt es richtig aus ihm raus. Und was dieser Lobpreis besingt, nämlich dass Gott dich und mich von Ewigkeit her in seine Geschichte eingezeichnet hat, das, was der Epheserbrief da besingt, das ist zugleich Anlass für Dank und Anlass für Bitte. Dank angesichts dessen, was Gott uns zugute getan hat. Und das ist so unglaublich viel. Da können wir so lange beten, wie wir wollen. Wir werden damit nie ans Ende kommen. Und wir sind auch eingeladen, Gott zu bitten, weil wir gerade aufgrund dessen, was er schon getan hat, wissen, wie allmächtig und stark dieser Gott ist, was er in seiner heilsamen Allmacht für uns zu tun vermag. Und das zweite Kapitel des Epheserbriefs, das geht jetzt noch einen Schritt weiter. Es benennt nämlich, was genau eigentlich der dreieine Gott an uns getan hat. Und dazu, und das hatten wir auch schon in einem Gebet gehört, dazu kontrastiert der Verfasser des Epheserbriefs auf der einen Seite die Vergangenheit, unsere Vergangenheit, mit unserer Gegenwart, einst und jetzt. Dazwischen klafft eine Lücke, die Gott in seiner Gnade überbrückt hat. Und ich lese uns jetzt Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und auch das ist wieder ein Satz, ein Vers, ein oder mehrere Verse, die es durchaus in sich haben. Und was euch betrifft, die ihr tot wart durch eure Fehltritte und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dieser Weltzeit, gemäß dem Machthaber der Luft, des Ungeistes, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt, inmitten derer ja wir alle einst unser Leben führten in unseren fleischlichen Begierden, da wir die Willensregungen des Fleisches und unserer Sinneswahrnehmungen taten und damit von Natur Kinder des Zorns waren, genau wie die übrigen. Gott hat, da er reich ist an Erbarmen, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, gerade uns, die wir tot waren in den Fehltritten, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit Christus auferweckt und mit hingesetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus, auf dass sich erweise in den kommenden Zeiten der außerordentliche Reichtum seiner Gnade durch Güte gegen uns in Christus Jesus. Durch Gnade nämlich seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit keiner sich rühme. Sein Gebilde nämlich sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wie gesagt, ein Satz, der es in sich hat. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Dieses zum Sprichwort gewordene Jesuswort trifft in besonderer Weise auf den Epheserbrief zu. Gottes Allmacht und Güte, seine unergründliche Liebe und Treue, sein nie endendes Erbarmen und seine Gnade sind ihm derart in Fleisch und Blut übergegangen und vor allem in Kopf und Herz eingedrungen, dass es nur so aus ihm heraussprudelt, wenn er auf den dreieinen Gott und auf sein Wirken zu sprechen kommt. Und das macht den Epheserbrief so richtig mitreißend. Ich hoffe, dass ihr euch auch mitreißen lasst. Aber es macht ihn auch so anspruchsvoll zu verstehen und es macht es auch so schwierig, ihn zu übersetzen auf Deutsch. Das merkt ihr, wenn ihr in die verschiedenen Bibelübersetzungen reinschaut. Naja, aber so ist das eben, wenn man hingebungsvoll liebt und wenn man sich bedingungslos geliebt weiß, da ist die Grammatik dann zweitrangig. Denkt mal an eure Liebesbriefe, die ihr geschrieben oder bekommen habt. Ob die immer grammatikalisch so ganz korrekt waren, weiß ich auch nicht. Aber das Neue Testament, das ist eben auch kein Handbuch für religiöse Gelehrsamkeit. Es ist auch kein Nachschlagewerk für ein gutes und gelingendes Leben. Nein, das Neue Testament ist die Urkunde von Gottes dramatischer Rettungsaktion zugunsten dieser ganzen verlorenen Welt, die er aber doch von Ewigkeit her liebt. Und das ganze Neue Testament müht sich, uns die Dramatik des Kreuzes zu verdeutlichen. Und das geht nicht ohne dramatische Texte. Bis ins Allerletzte werden wir diese Dramatik nie ergründen. Das würde uns auch völlig überfordern. Wir sind nicht Gott. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Sie sind viel höher als unsere Gedanken. Aber wir können und wir sollen uns auch hineinnehmen lassen in das, was uns von Gott her darüber gesagt ist. Und wenn wir wenigstens eine Ahnung bekommen vom Abgrund unserer Verlorenheit und gleichzeitig von der Unermesslichkeit der göttlichen Liebe und seines Erbarmens gegen uns, wenn wir davon wenigstens eine Ahnung bekommen, dann ist uns geholfen. Denn dann werden wir uns und unsere Fähigkeiten nicht überschätzen und Gott und sein Handeln nicht unterschätzen. Und beides stellt uns der Epheserbrief ganz deutlich vor Augen, wenn er uns in dieses göttliche Heilsdrama einführt. Und er hämmert es uns hier förmlich ein. Alles allein Gnade. Allein Gnade. Durch Gnade seid ihr gerettet. Nicht aus euch. Gottes Gabe, sein Geschenk ist es. Und es ist auch kein Werbegeschenk mit irgendwelchen komischen Fußnoten, die man noch erfüllen muss. Nein, es ist ein Geschenk. Einfach so. Sein Gebilde sind wir. Sein Gebilde sind wir. Er hat uns geschaffen, wie der Töpfer den Ton zu einem Gefäß macht. Und es ist Gott allein, der euch dem sicheren Tod entrissen und in das ewige Leben in Christus versetzt hat. Das ist nur Gnade und sonst nichts. Und jetzt eben werden Vergangenheit und Gegenwart einander gegenübergestellt. Und die ersten drei Verse, die erinnern uns an unsere katastrophale Ausgangslage. Was euch betrifft, und nicht nur euch, mich auch, ihr wart tot durch eure Fehltritte und Sünden. Tot. Da ist nichts mehr zu machen. Tote werden nicht einfach wieder lebendig. Das sehen wir, wenn wir an unseren Gräbern stehen. Immer wieder. Da kommt nicht plötzlich jemand wieder raus. Der Tod ist jene furchtbare Mauer, die wir von uns aus nicht zu überwinden und einzureißen vermögen. Mit dem Tod ist von uns aus gesehen wirklich alles aus. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Da hilft auch kein Vertrösten. Ja, irgendwo ist die Oma da noch als Stern am Himmel oder so. Nein, und da geht es auch nicht irgendwie weiter. Natürlich geht es irgendwie weiter, aber ohne die verstorbene Person. An der Todesmauer zerschellen die letzten Hoffnungen. Hier stirbt zuletzt wirklich jede Hoffnung. Und jetzt wird uns aber noch mehr gesagt über dieses Todsein, über unser Todsein. Ihr wart tot durch eure Fehltritte und Sünden. Unser Sterben, das Sterben von uns Menschen, das ist nicht einfach Schicksal und es ist auch nicht naturnotwendig. Der Tod ist die unausweichliche Folge der Sünde, die in der Sünde selbst begründet liegt. Es gab mal zwischen den beiden Teilen von Deutschland einen Todesstreifen mit Mauer, mit Stacheldraht, mit Selbstschussanlagen. Ihr Lieben, das können wir als Bild nehmen für die Sünde. Die Sünde ist der eigentliche Todesstreifen. Die Sünde ist es, die ihre Untergebenen tötet. Das liegt in der Natur der Sünde. Die Sünde hat nichts anderes zu bieten als Tod und Verderben. Das liegt, wie gesagt, in der Natur der Sünde, nicht in Gottes Natur. Nicht in Gottes Natur. Gott will nicht den Tod des Sünders. Und damit ist es auch gesagt, worum es hier bei diesem Satz geht: Ihr wart tot durch eure Fehltritte und Sünden. Da geht es nicht um Moral oder sowas, da geht es um den letzten Ernst, um die letzte Realität. Die Sünde ist in erster Linie kein Problem der falschen Tat, sondern ein Problem des verkehrten Seins, der verkehrten Grundausrichtung. Hier geht es um das tief sitzende Problem unserer unüberwindlichen Fehlhaltung gegenüber Gott, unserer aktiven oder passiven Feindschaft gegen Gott. Und diese Feindschaft, die zeigt sich daran oder darin, dass wir Gott nicht Gott sein lassen wollen und übrigens uns nicht einfach Geschöpf sein lassen wollen, sondern uns selber zu Gott aufschwingen wollen. Und dass wir deswegen Gott entweder einfach links liegen lassen, naja, vielleicht wenn ich mal alt bin, kümmere ich mich um das Thema, oder vielleicht auch nicht. Ist ja nicht so wichtig, es gibt Wichtigeres im Leben als Gott. Oder es gibt auch die andere Möglichkeit, dass wir Gott tatsächlich in Wort und Tat auch aktiv bekämpfen. Aber ob so oder so, wenn wir Gott, den Gott des Lebens und der Liebe, loszuwerden suchen, dann handeln wir uns auf der Rückseite Diktatoren ein, die uns nach dem Leben trachten. Gottlosigkeit zieht immer eine Fülle von Dämonen nach sich, ob wir das wollen oder nicht. Das sagt Jesus einmal in Matthäus 12. Da wird der Teufel sozusagen, zum Vorderhaus rausgeschmissen, aber es ist nicht Gott drin in diesem Haus. Und dann kommt dieser Teufel mit 7 Neuen und nimmt das Haus wieder in Besitz. Die Welt ist eben kein neutraler Raum, sie ist ein Kampfplatz der Mächte. Aber da müssen wir jetzt höllisch aufpassen, dass wir daraus keine falschen Schlüsse ziehen. Auch das gibt's. Denn wenn wir anfangen, unsere Mitmenschen als Einzelne oder auch nach ganzen Gruppen zu dämonisieren, weil wir ja sagen, die Welt ist ein Kampfplatz der Mächte, wenn wir das tun, dann liegen wir gleich doppelt falsch. Erstens distanzieren wir uns in gottloser Überheblichkeit von unseren Mitmenschen, obwohl wir doch ohne Gottes Gnade genau wie die übrigen dran waren und dran sind. So wird es uns hier ganz ausdrücklich gesagt. Und zweitens machen wir dann Menschen zu Dämonen, anstatt das Problem beim Namen zu nennen und an der Wurzel zu packen. Es ist niemandem gedient, niemandem außer dem Teufel, wenn wir die da oben oder die da unten oder die da draußen verteufeln. Lass uns um Gottes Willen dem Bösen widerstehen, aber nicht unseren Mitmenschen, die dasselbe Schreckliche losteilen wie wir alle. Nicht unser Mitmensch ist der Feind. Nie und unter keinen Umständen. Wer das behauptet, sei es öffentlich oder vielleicht auch nur so bei sich selber, der betreibt das Geschäft des Teufels und er gibt Raum dem Machthaber der Luft, dem Ungeist, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt. Wer seinen Mitmenschen verteufelt, der lebt nach fleischlichen Begierden und er handelt wie Kain am Anfang der Bibel, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. So lesen wir es im ersten Johannesbrief, dem großartigen Brief über die Liebe Gottes und über unseren Menschenhass. Wenn wir das tun, Mitmenschen verteufeln, wen auch immer, dann leben wir als Kinder des Zorns. Aber Gott, dem Schöpfer, ist das Leben heilig. Er kann nicht darüber hinwegsehen, wenn seine Geschöpfe mit Füßen getreten werden. Ob das jetzt in Gedanken oder auch ganz handfest bzw. fußfest ist. Gott mag, glaube ich, keine Pushbacks. Um des Lebens willen nimmt Gott den Kampf gegen das Böse auf. Und wehe uns, wenn wir uns in unserer Abneigung und Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, welcher Art und Herkunft auch immer, auf Gott berufen. Es mag uns Menschen einleuchten und es mag auch dem scheinbar gesunden Menschenverstand entsprechen, wenn wir unsere Mitmenschen als Konkurrenten wahrnehmen, die uns unser vermeintlich gutes Recht streitig machen. Aber Gottes Wort entlarvt ein solches neidverseuchtes Denken und Handeln als fleischliche Begierde, dem das Ende auf den Fuß folgt. Und jetzt haben wir vielleicht irgendwelche Menschen im Kopf, die so sind und gegen andere Menschen vielleicht sind. Und dann lesen wir diesen Text und müssen feststellen, keiner von uns kann sich davon freisprechen. Keiner. Was euch betrifft, ihr wart tot. Alle. Durch eure Fehltritte und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dieser Weltzeit. Also nach den Maßstäben, die in dieser Welt gelten. Und in dieser Welt gilt eben, mein Mitmensch ist zunächst mal mein Konkurrent. Der, der von außen kommt, hat nicht das gleiche Recht wie der schon hier ist. Das muss er sich erstmal verdienen. Ein Handeln gemäß dem Machthaber der Luft, des Ungeistes, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt. Inmitten derer ja wir alle, ja, da sind wir jetzt alle mit drin, inmitten derer ja wir alle einst unser Leben führten in unseren fleischlichen Begierden, da wir die Willensregung des Fleisches und der Sinne taten und damit von Natur Kinder des Zorns waren, genau wie die übrigen. Genau wie die übrigen. Das ist die erschütternde Wahrheit über unser aller Leben. Und jetzt können wir das natürlich noch vertiefen, aber es ist, glaube ich, gut, dass der Epheserbrief an dieser Stelle abbricht. Und jetzt kommt er nämlich zu dem, was Gott getan hat. Was Gott getan hat, uns zum Trotz und uns zugute. Denn in diese ganze ausweglose Menschheitssituation von Hass und Gegenhass hat Gott hineingegriffen, eingegriffen. Der wahre Gott, der barmherzige Gott, der Gott des Lebens und der Liebe. Gott hat, der er reich ist an Erbarmen, so ist Gott, reich an Erbarmen, hat er um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, gerade uns, die wir tot waren in den Fehltritten, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr Lieben, Ostern ist nicht einfach eine Feier der Auferstehung Jesu, es ist zugleich die Feier unserer Auferstehung, zusammen mit Christus lebendig gemacht, nach Kreuz und Auferstehung. Zusammen mit auferweckt, mit Christus auferweckt und mit ihm hingesetzt, oben in den Himmeln, in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Gott hat ein Wunder vollbracht. Er hat aus uns Kindern des Ungehorsams und aus uns Kindern des Zorns seine Kinder gemacht. Geliebte und liebende Kinder. Kinder Gottes. Unsere geistliche Armut, die immer Angst hat, zu kurz zu kommen, unsere geistliche Armut hat er mit seinem Erbarmensreichtum beseitigt. Unsere Gottesfeindschaft und unseren Menschenhass hat er mit seiner vielen Liebe, überwältigt. Unsere Sünde und unseren Tod hat er zu seiner Sache gemacht. Er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht und mit auferweckt und mit hingesetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das ist der Ort, an den wir gehören. Das ist der Ort, von dem aus wir auch eine neue Sichtweise auf das Leben und auf diese Welt bekommen. Nämlich die Sichtweise Gottes, die Sichtweise des Lebens und der erbarmungsvollen Liebe. Dazu hat Gott uns befreit. Und diese Befreiung zum Leben, die zielt nicht nur auf diese Weltzeit und sie endet auch nicht mit diesem Leben. Denn das Leben, zu dem Gott uns befreit hat, ist ewiges, ist göttliches Leben. Gott hat uns durch seine Gnade errettet, auf dass sich erweise in den kommenden Zeiten der außerordentliche Reichtum seiner Gnade durch Güte gegen uns in Christus Jesus. So endet der ganze Satz. Das Ziel, sehen wir, entspricht dem Anfang. Am Anfang und am Ende steht Jesus Christus. Und deswegen steht am Anfang und am Ende auch die Gnade. Denn beides gehört untrennbar zusammen. Jesus Christus ist die Gnade Gottes in Person. Und wie wir zum ewigen Leben mit Christus, unserem Herrn und Heiland, bestimmt sind, so sind wir auch zu einem Leben aus Gnade bestimmt. Denn wie Christus nie endet, er stirbt nie, so endet auch die Gnade nicht. Unsere Erlösung ist Gnade, ja. Unsere Neuschöpfung ist Gnade. Unser ewiges Leben ist und bleibt in alle Ewigkeit Gnade. Gottes Gnade umgreift unser Leben, dein und mein Leben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Gnade ist also weit mehr als sozusagen nur die Eintrittskarte fürs ewige Leben, die man dann sozusagen am Eingang wieder abgibt und da brauche ich ja keine Gnade mehr. Nein, die Gnade ist unser Lebenselixier. Wie der Fisch im Wasser lebt und nur dort leben kann, so können auch wir nur durch und aus Gottes Gnade leben. Seine Gnade wird nie überflüssig. Als hätten wir es irgendwann ja in der Tasche. Jetzt bin ich seit 40 Jahren Christ. Naja, jetzt habe ich es doch mal. Ne? Nein, wir haben das ewige Leben nie anders als nur in Christus, der Gnade Gottes in Person. Und darum will ich jetzt zum Schluss euer besonderes Augenmerk auf die letzten drei Verse richten. Und es wäre gut, wenn ihr euch diese drei Verse jeden Tag beim Aufstehen, in der Mittagspause und beim Zubettgehen laut vorlest. Denn in diesen letzten drei Versen ist uns alles gesagt, was uns die richtige Sichtweise auf unser Leben vermittelt. Eine Sichtweise, die Gott allein die Ehre gibt und uns dazu anleitet, wirklich für ihn zu leben. Durch Gnade nämlich seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit keiner sich rühme. Sein Gebilde nämlich sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Die Rettung, die Gott uns im Glauben an ihn mitteilt, ist Gnade. Weder die Rettung selber noch die Art und Weise, wie Gott uns die Rettung zuteil werden lässt, liegt in unserer Hand. Der Glaube ist genauso Gnade wie unsere Erlösung. Beides haben wir nicht in uns, nicht in unserer Hand, nicht in der Tasche. Wir mögen wohl in gewisser Weise unserer Verlorenheit Schmied sein, aber wir sind nie unseres Glückes Schmied. Ja, wir waren tot durch unsere eigenen Fehltritte und Sünden, aber wir sind gerettet aus Gottes Gnade durch Glauben. Der Glaube ist nicht meins, der Glaube ist seins und bleibt es. Heil und Leben, Rettung und Erlösung, Glaube und Geborgenheit sind und bleiben auf ewig die Gabe Gottes. Weder mit schlechten noch mit guten Taten können wir daran etwas drehen. Gottes Gabe ist, was sie ist, nämlich seine Gabe, ganz exklusiv, sein Geschenk. Ein reines Geschenk. Und damit ist alle Überheblichkeit und aller Selbstruhm ein für allemal ausgeschlossen und verdammt. Wir sind eben von uns aus keinen Deut besser oder wertvoller als alle anderen Menschen auf dieser Erde, egal woher sie kommen oder wo sie leben. Und es ist kein Mensch so schlecht und so verloren, dass Gott ihn nicht genauso retten könnte, wie er uns gerettet hat. Unsere Unterscheidungen und Einteilungen in irgendwelche Kategorien, unsere Bewertungen der anderen und auch unsere Selbstbewertungen, die erweisen sich im Licht der Gnade Gottes allesamt als völlig daneben, als völlig falsch und als schädlich. Was wir hier lernen im ganzen Epheserbrief, lässt sich so auf den Punkt bringen: Gib Gott die Ehre und überlass alles andere ihm. Schluss der Durchsage. Gib Gott allein alle Ehre und überlass alles andere ihm. Ihr Lieben, Gottes Gnade lehrt uns, unsere Geschöpflichkeit ernst zu nehmen. Adam und Eva, die wollten mehr sein als nur Geschöpfe Gottes. Sie dachten, sie wären etwas Besseres. Sie wollten unabhängig sein, ihr Leben selber in die Hand nehmen. Aber damit überhoben sie sich kolossal und ihr Fall war tief und der Bruch endete tödlich. In seiner überwältigenden und souveränen Gnade führt Gott uns dahin, dass wir demütig anerkennen und einfach leben, was wir sind, nämlich Gottes Geschöpfe, sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Und auch das ist ja zu betonen, Gottes Gnade ist nie vergeblich. Gottes Gnade wirkt, denn es ist Gottes Kraft, die dahinter steckt. Gottes Gnade setzt uns in Gang. Gottes Gnade lässt uns wandeln. Wandeln, das Wort kommt zweimal vor, ganz am Anfang und ganz am Schluss. Jetzt wandeln wir nicht mehr in den Fehltritten und Sünden, in denen wir einst wandelten, sondern jetzt durch Gottes Gnade in den guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Gnade heißt, wir überlassen uns ganz Gott und seinem Wirken. Wir wandeln in Gottes Werken wie in einem schönen Park. Vorhin wurde für den Goethe-Park gebetet, ja? Wandeln wie in einem schönen Park. Wandeln wie einst Gott mit Adam und Eva im Garten Eden wandelte. Das Leben mit Gott mag manchmal kein Spaziergang sein. Und doch ist es in gewisser Weise ein Spaziergang. Ein Spazierengehen an Gottes Hand in den Werken, die er vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. So leben wir in dieser Welt. Und das heißt auch, wir müssen uns unsere guten Werke nicht selber ausdenken. Selbstgewählte gute Werke, selbstgewählter Gottesdienst, das ist niemals gut. Schon im Alten Testament, eure Gottesdienste kotzen mich an, sagt Gott. weil sie nicht so gelebt werden, wie Gott es gefällt, wie er es vorbereitet hat. Darum überlasst euch Gott in eurem Leben und wandelt in den Werken, die er schon längst vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Dazu gebe Gott uns seinen Geist. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.